Wir haben uns eigentlich sehr festgelegt auf die obere Mittelschicht, denn es ist tatsächlich so, ich finde das ein großes Problem, dass die Mittelschicht so ein bisschen aus dem Markt gedrängt wird. Ich bin so ein bisschen satt, dass Leute rumlaufen und sagen, ja, bezahlbar geht nicht. Aber wenn man dann fragt, wie definierst du denn bezahlbar, dann kommt wirklich nur so ein Wischiwaschi oder so bezahlbar für alle. Ja, das geht sowieso nicht. Das Pilotprojekt, das heißt Verdea und ist eigentlich ein Hospitality-Projekt. Das ist ein Village für digitale Nomaden in der Algarve und es zeigt aber ganz gut als Showcase auch die Probleme, die wir aktuell haben. Wir haben Asset-Klassen, wir haben diese Definition von A-, B- und C-Lagen und das sind alles so Silo-Geschichten, aber der Lebensstil passt eigentlich nicht mehr so.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Urban Cell ist die Antwort auf die derzeitige Krise. Jan Amrowitz hat dieses modulare Konzept in Holzmodulbauweise entwickelt. Eine Kombination aus hohen Anforderungen und Wirtschaftlichkeit oder wie sie es sagt, eine Mischung aus Lego und HelloFresh. Wir sprechen über das Pilotprojekt in Portugal, das gerade in Umsetzung ist, über die Suche nach Grundstücken in Deutschland, wo das nächste Projekt entstehen soll, und über die Ganzheitlichkeit von Einsparung, verbunden mit einem Buchtipp. Jan Amrowitz sagt auch, was wir heute bauen, entspricht oft nicht unserer Lebensrealität. Immer noch seien Wohnungen für Familien hoch im Kurs, dabei gibt es immer mehr Single-Haushalte. Es geht um Umdenken, das auch vor alten Prinzipien wie Asset-Klasse, A-, B- und C-Lage oder Preis pro Quadratmeter nicht halt machen soll. Und es geht um die Komplexität, die heute mit Bauen einhergeht. Und natürlich muss es bei der studierten Architektin um ihren Lebenslauf gehen. Filmarchitektin in Hollywood, dank großer Einstieg in das Fix- und Flip-Geschäft, der Verlust des Millionenvermögens 2008 und den Neuanfang. Ein Podcast mit tollen Sprachbildern und einer der spannendsten Unternehmenspersönlichkeiten Deutschlands. Deshalb ganz schnell rein und viel Spaß. Immobilieros Podcast im schönen Berlin mit einem, wie ich finde, super, super spannenden Gesprächsgast. Ich freue mich super, dass Jan Amrowitz Zeit hat. Urban Cell, viele kennen Sie, glaube ich, und wir haben heute endlich mal Zeit, uns ausführlich zu unterhalten. Hallo.
Hallo, guten Morgen. Schön, dass ich hier sein darf. Das freut mich sehr. Ich habe mich auch auf dieses Gespräch gefreut.
Dann fangen wir mal philosophisch an, habe ich mir überlegt. Was bedeutet Erfolg für Sie persönlich?
Erfolg, ja. Erfolg, das ist ein großes Wort. Da kann man wirklich schön philosophisch einsteigen. Ich hatte eigentlich seit meiner Kindheit eine große Leidenschaft für Räume, Innenräume, Außenräume, Lebensräume, Stadträume. Habe auch das ganze Elternhaus mit Lego vollgebaut immer. Und das ist meine Leidenschaft, wenn ich schöne Räume bauen kann und die haben irgendeinen positiven Impact auf Leute, die dann da drin wohnen, sich aufhalten. Das befriedigt mich, das macht mir Spaß. Und wenn ich mich damit beschäftigen kann, ist das für mich persönlich eigentlich auch schon Erfolg. Und wenn man dann auf eine Ebene kommt, wo man mit den Besten arbeiten kann und richtig gute Projekte machen kann, das ist dann für mich persönlich der echte Erfolg. Und das macht dann richtig Spaß. Aber auch, weil die Besten in ihren Gebieten nicht nur gut sind, sondern die sind neugierig. Also alle Leute, die richtig gut sind, sind neugierig. Und ich finde das toll, weil das pusht einen dann immer noch und man kommt dann in ganz andere Gebiete rein, die einfach super Sinn, macht Spaß.
Okay, was wurde früher aus Lego gebaut? Häuser oder?
Alles. Also das Städte, sehr früh schon Städte und Communities und Quartiere, das hat mich tatsächlich mein ganzes Leben begleitet. Aber ich habe auch mein Kinderzimmer alle paar Wochen umgeräumt und neu gemacht.
Also schon immer eine Leidenschaft dafür, okay.
Absolut, absolut.
Da passt genau. Ja die nächste Frage dazu, Schnelllebigkeit, wenn dauernd das Kinderzimmer umgeräumt wurde. Wir leben ja in einer sehr schnelllebigen Zeit und Erfolg ist ja auch immer nur so was Temporäres und oft gibt es ja nur um ein Gesamtendergebnis sozusagen, was aber dann ja auch super schnell wieder weg ist.
Ja, das stimmt. Also das leitet sich ja eigentlich aus der ersten Frage ab, jedenfalls meine Philosophie dazu. Denn es gibt ja sowas wie ein Calling oder Meaning of Life. Also nicht, dass ich jetzt hier Anglizismen um mich werfen will, aber ich bin ja, Deutsch ist ja nicht meine Muttersprache und Calling kann man nicht so gut übersetzen. Aber ich denke, wenn man seinen Erfolg aus seinem Calling definiert oder so eine meaningful life, dann ist das auch nicht schnelllebig. Dann ist das von Dauer und dann kann man die Krisen oder die Auf und Abs sehr gut überstehen. Während wenn ich jetzt meinen Erfolg auf Statussymbole ausrichte oder wie viel Geld immer auf meinem Konto ist oder wie sehr mich die Leute bewundern, ich glaube, das ist weder von Dauer noch macht es glücklich. Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Gut, dann wollen wir mal zu Urban Cell sprechen. Da geht es um bezahlbares Wohnen. Bevor wir aber genau noch mal erzählen, um was es da geht, bezahlbares Wohnen. Eines der meistgebrauchtesten Wortkombinationen der letzten Monate, wie ich finde. Wie definiert sich bezahlbares Wohnen?
Oh ja, gefährliches Wort. genau, denn wenn man Jeff Bezos fragt, dann hat er sicherlich eine andere Definition, als wenn man jetzt ins sozialen Wohnungsbau geht. Und es ist aber so, ich gehe mal einen Schritt zurück, denn bei der Urban Cell geht es uns eigentlich nicht um bezahlbares Wohnen, sondern um lebendige Quartiere. Und wenn man diese aber realisieren möchte in dieser heutigen Umgebung, dann müssen die wirtschaftlich sein für alle Stakeholder. Also der Projektentwickler muss eine Rendite haben, der Bestandhalter muss eine Rendite haben und es muss bezahlbar sein für die Bewohner. Und so haben wir eigentlich rückwärts angefangen und dann eben gesagt, so, und dann muss es bezahlbar sein. Aber genau das für wen, das muss man definieren. Und wir haben uns da eigentlich sehr festgelegt auf die obere Mittelschicht, denn es ist tatsächlich so, ich empfinde das ein großes Problem, dass die Mittelschicht so ein bisschen aus dem Markt gedrängt wird. Das ist vergessen worden. Also wir bauen Luxusimmobilien für Millionäre, weil da ist es ja egal, die haben immer Geld, ist immer bezahlbar und dann wird natürlich aus der politischen Agenda heraus sozialer Wohnungsbau gefördert. Das ist gut, das ist wichtig. Aber es ist ja eigentlich die Grundlage unserer Gesellschaft ist ja die Mittelschicht. Und für die wird gerade gar nicht mehr gebaut. Und die obere Mittelschicht, das sind also irgendwie so fast 25% der Haushalte in Deutschland, die haben 4.000 bis 8.000 Euro Nettoeinkommen. Und die haben aber auch bestimmte Anforderungen. Und für die bezahlbar zu bauen, das geht. Oder das ist eigentlich so, wo wir hinwollen, wo wir sagen, wir möchten lebendige Quartiere schaffen. Das soll bezahlbar sein für die Mittelschicht oder obere Mittelschicht in Deutschland.
Na gut, ist aber trotzdem eine sehr, sehr klare Definition. Das ist ja gut.
Ja, ja, weil es ist auch so, ich bin so ein bisschen satt, dass Leute rumlaufen und sagen, ja, bezahlbar geht nicht. Aber wenn man dann fragt, wie definierst du denn bezahlbar, dann kommt wirklich nur so ein Wischiwaschi oder so bezahlbar für alle. Ja, das geht sowieso nicht. Also aus meiner Sicht, das ist schwierig. Ne?
Genauso wie man es auch nicht allen recht machen kann.
Genau.
Geht auch nicht. Jetzt haben wir vorhin schon mal kurz Glück gestriffen.
Ja.
Dazu passt jetzt auch das Zitat, was ich rausgesucht habe. Architektur hat großen Einfluss auf unser Glücksempfinden. Die Verbindung von Urbanität und Landlos, städtischer Dichte und Rückzugsräumen war die Grundlage für die Urban Cell. Daraus entstand ein skalierbares Modell für bezahlbare Lebensqualität der Zukunft. So, was genau ist Urban Cell?
Ja, das Zitat, das kam von Thomas Willemeid, den Gründungspartner von Graf. Das sind unsere Partner. Und Urban Cell ist eine modulare Systemlösung für die Planung, den Bau und den Betrieb von Quartieren mit hohem ESG-Standard. Und letztendlich ist es eine Antwort auf die aktuelle Krise, wo wir hohe Komplexität haben und hohe Anforderungen und müssen die irgendwie mit Wirtschaftlichkeit kombinieren. Und ich komme ja aus der klassischen Projektentwicklung und bin dann genauso in diese Krise reingeraten wie viele Kollegen und habe mir gedacht, ich hole jetzt mal die besten Leute aus ihren verschiedenen Gebieten zusammen Und wir versuchen mal eine Antwort, eine Lösung zu finden. Und was rausgekommen ist, ist so ein bisschen eine Mischung aus Lego und HelloFresh. Also ein modulares System, was adaptiv ist, was skalierbar ist und wo sich dann eben sehr hohe Effizienzen ergeben im Sinne von Baukosten, Adaptivität, Bauzeit, aber auch alle ESG-Kriterien. Das ist eigentlich so der Kern davon und es geht um Quartiere, nicht um Einzelgebäude und besteht eben aus einer Mischung aus privat genutzten Flächen und gemeinschaftlich genutzten Flächen und ist im Kern ein Build-to-Rent-Modell für Bestandhalter.
Okay, wie kommt das so an? Also wenn Sie so rausgehen und das Leuten erklären, da werden Sie ja wahrscheinlich als Heilsbringerin gefeiert, eben weil ja auch gerade alle sagen, nichts geht mehr gerade.
Ja, leider. Also Heilsbringer ist, sagen wir mal, wie ist das schöne Deutschwort, die eierlegende Wollmilchsau. Und dann ist ja sehr deutsch immer so, wie sollen das gehen, das geht nicht und das würde ja dann jeder machen und es ist, die sagen, ja, habt ihr das schon mal gebaut und diese Hürde war sehr groß und ich bin ja dann so ein Typ, dann nicht mal ja nicht so viel reden, einfach mal machen und bin dann tatsächlich nach Portugal, wo ich zum Teil auch lebe und habe da ein größeres Grundstück, was ich noch hatte, habe gesagt, das eignet sich perfekt, wir machen jetzt da mal ein Pilotprojekt. Und da sind wir gerade in der Umsetzung und das funktioniert super. Und jetzt kann ich dann auch sagen, guck, das funktioniert. Und wir haben jetzt auch weiterführende Gespräche in Deutschland, suchen jetzt aktuell nach Grundstücken, um das in Deutschland dann auch mal zu bauen. Und dann ist the proof in the pudding, das kann sich dann mal anschauen.
Sehr gut, vielleicht mal ein bisschen was zu dem Pilotprojekt. Also was entsteht da genau?
Genau, das Pilotprojekt, das heißt Verdea und ist eigentlich ein Hospitality-Projekt. Das ist ein Village für digitale Nomaden in der Algarve und es zeigt aber ganz gut als Showcase auch die Probleme, die wir aktuell haben, dass wir haben Asset-Klassen, wir haben diese Definition von A, B und C-Lagen und das sind alles so Silo-Geschichten, aber der Lebensstil passt eigentlich nicht mehr. Also wir haben viel multilokales Arbeiten, wir haben viel Mobilität und jetzt auch digitale Nomaden, die finden eigentlich, also die wollen nicht in normale Häuser, die wollen auch nicht in Ferienwohnungen, die wollen nicht in Hotels. Und das Problem ist dann auch da in der Community, wenn die dann irgendwo auf Mallorca sind oder in der Algarve, dass dann auch wieder, ja, die nehmen den Einheimischen den Wohnraum weg. Und diese Verdea-Projekt, das ist eben ein Projekt, das besteht aus zahlreichen, also 30 bis 40 Tiny Homes, wo jeder sein kleines Mini-Apartment hat und dann gibt es einen Coworking-Bereich und es gibt einen Spa-Bereich und es gibt einen Eventraum und das Wichtige ist dabei, dass eben auch die Local Community und die digitalen Nomaden vermischt werden. Also ich finde diesen Aspekt auch sehr, sehr wichtig und das ist auch ein Kernaspekt der Urban Cell, dass man eben sagt, was ist denn das S in ESG und wir haben über die Nutzung von Gemeinschaftsflächen gleich mehrere Punkte eigentlich erfüllt, denn es ist nicht nur, dass man eine bessere soziale Durchmischung hat, die Einsamkeit bekämpft, die ein sehr großes Problem geworden ist, aber wir gehen auch mit Flächeneffizienz ganz anders um. Weil natürlich, wenn man jetzt jeder hat seine kleinere private Fläche und dann gibt's eben gemeinschaftlich genutzte Flächen und man hat eigentlich eine höhere Lebensqualität pro Quadratmeter im Konzept, also in der Community oder in der Gemeinschaft. Für den Bestandhalter oder den Projektentwickler ergeben sich da aber natürlich auch gute Synergieeffekte und eine bessere Rendite am Schluss, also Win-Win.
Also höre ich daraus als erstes, dass die einzelnen Asset-Klassen, ABC-Lagen, dass das ein bisschen ein veraltetes Modell ist?
Ja, absolut. Es funktioniert einfach nicht. Das ist eine Monokultur, die ist entstanden im Zuge der Industrialisierung, dass wir gesagt haben, so, wir machen das alles effizient. Und das ist so ein bisschen wie wenn man sagt, ich höre jetzt auf zu schlafen oder schlafe nur 2 Stunden nachts, damit ich dann produktiver bin. Also das funktioniert 1-2 Tage und dann geht es den Bach runter. Und das sehen wir ja auch in der Agrikultur. Das funktioniert nicht, das fällt uns auf die Füße. Und das Gleiche ist eben auch jetzt mit diesen Asset-Klassen. Und das Gleiche ist auch mit diesen Lagen. Also wir haben A, B, C-Lage, die berechnen sich aber letztendlich daraus, dass man sagt, was ist die Dichte der Bewohner und was ist ihre Kaufkraft. Und die Dichte und die Kaufkraft ist ja aber da, weil diese Orte eine bestimmte Lebensqualität haben. Und Lebensqualität kann ich aber schaffen. Also ich kann zum Beispiel jetzt eine B- oder C-Lage nehmen im Speckgürtel von München oder Berlin und schaffe da jetzt aber über eine Community, die ich mache, wo ich sage, da mache ich jetzt auch eine Kita und ein Mobility-Konzept oder irgendwelche anderen Amenities, schaffe ich ja genau diese Lebensqualität, wo ich dann eine Dichte und eine Kaufkraft dahin haben kann. Und das ist eigentlich auch so ein Kernkonzept. Und eine andere Sache, die ich auch sehr wichtig finde, wenn wir schon sind bei veralteten Konzepten, ist Preis pro Quadratmeter. Also das ist nicht nur veraltet, sondern das ist auch sehr deutsch. Also wenn man mal über den Tellerrand hinausschaut, als ich nach L.A. gezogen bin, habe ich gesagt, was kosten hier die Immobilien pro Quadratmeter? Da haben mich die Leute angeschaut und gar nicht verstanden, was ich meine. Und in Portugal gibt's überhaupt keine Norm, so Wohnflächenberechnung kennen die nicht. Also,
sondern die machen es wie?
Das ist wirklich eher so, man zahlt für Lifestyle eigentlich. Also habe ich eine Aussicht, habe ich schöne Architektur, habe ich tolle Energie, habe ich einen Pool, bin ich in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln, Flughafen, also das ist eigentlich, oder bin ich in der Nähe vom Strand oder nicht, das ist eigentlich jetzt in Portugal oder auch in Los Angeles, wofür die Leute zahlen. Und man kann natürlich das nicht alles 1:1 übertragen, aber es ist trotzdem so, dass unsere Kunden, also im Immobilienwirtschaft, ich habe noch nie eine Familie getroffen, die gesagt hat, also unser Budget ist so und so viel Euro pro Quadratmeter. Die haben ein Gesamtbudget pro Monat oder die haben ein Gesamtbudget pro Haus. Und das berechnet sich, auch wieder Amt für Statistik, ne, wir wollen so 30% des Nettohaushaltseinkommens. Und die haben also ein Budget. Und für dieses Budget wollen sie die maximale Lebensqualität haben. Und diese Lebensqualität, die errechnet sich aus ihren bestimmten Lebensstilen. Also wenn ich Kinder habe, will ich natürlich in der Nähe von Schulen und so weiter sein. Genau. Wenn ich jetzt viel Homeoffice mache, dann möchte ich vielleicht auch irgendwo in der Natur sein oder eine Umgebung haben, wo ich schön arbeiten kann. Und das sind die Kriterien. Und das ist, was wir uns auch eben nutzen in der Urban Cell, um genau das abzubilden, dass wir sagen, was sind denn die verschiedenen Lebensstile und haben eben in dieser Urban Cell, jetzt muss ich vielleicht doch ausholen, der Name, ne? Das orientiert sich eigentlich an der Biologie, also Natur als Vorbild. Und so ein Ökosystem ist, also alle Organismen, egal ob jetzt ein Baum oder ein Mensch, die sind immer nach der gleichen Struktur aufgebaut. Und das ist extrem effizient, das ist sehr intelligent, das ist sehr adaptiv, das ist auch skalierbar. Also genau das, was wir brauchen für unsere Gebäude. Und es ist so, dass wir uns alle diese Maßstabsebenen angeschaut haben und haben die eben optimiert. Also wir fangen an zum Beispiel bei einer Zelle, das wäre dann bei uns der Haustechnikraum, da ist alles in diesem Smart Core. Dann geht's weiter zur irgendwie so einem Organ und einem Organismus. Und für uns ist das Quartier, das ist eben der Organismus. Und der Organismus besteht aus verschiedenen Organen.
Und die miteinander
verknüpft sind über so ein Organsystem. Und das ist ganz wichtig, weil wir können ja auch im Körper sagen, ja, also ohne Leber geht's halt nicht und ohne Hirn auch nicht bei den meisten. Und und das ist halt wirklich so, dass wir dann auch sagen, was brauchen wir für eine funktionierende Community, um eben auch verschiedene Lebensstile abbilden zu können. Und da haben wir gesagt, wir brauchen so einen Live-Work-Bereich, wir brauchen einen Bereich für Coworking, sodass die Leute nicht am Küchentisch oder mit ihren schreienden Kindern im Hintergrund. Also die haben einen Coworking-Bereich. Wir haben ein Clubhaus, das ist so für dieses gesellschaftliche Leben. Das können Eventräume sein, Kita, vielleicht ein bisschen Gewerbe. Und dann haben wir den Body- und Soul-Bereich. Das ist ein Rückzugsort, und das ist eigentlich so zum Auftanken. Das kann ein Swimmingpool sein, eine Sauna, ein Meditationsraum, Yoga, Bibliothek, was auch immer. Aber das ist so für einen persönlich. Und dann gibt's einen Mobility Hub. Und das sind eigentlich die Komponenten. Mehr ist es auch nicht. Und das passt in die Verdeer, ins Hospitality in Portugal. Das passt an den Berliner Stadtrand. Und da kann eigentlich jeder sich wiederfinden. Egal, ob ich jetzt ein 80-jähriger verwitweter Rentner bin oder alleinerziehende Eltern oder die klassische Mama, Papa, zwei Kinderfamilie, das ist eigentlich alles.
Ja, aber jetzt nicht in so einem Tiny House zum Beispiel wohnen, das ist ja dann für die Zielgruppe Digitalnomaden
sozusagen. Nee, also das ist ja nicht die Verdea, unser Pilotprojekt besteht aus den Tiny Homes, weil es ja ein Hospitality-Projekt ist. Aber Urban Cell besteht aus S, was das Tiny Home ist, S, M, L oder XL Modulen. Also Sie können da auch im XL Modul eine Familie mit 7 Kindern unterbringen. Aber es ist so, dass die einzelnen Module, wir schauen immer, wie viele Schlafzimmer brauchen wir und was ist dann die Minimumfläche, die ich benötige. Also eine Familie mit 2 Kindern, die hätte dann eben das M-Modul, das sind 95 Quadratmeter. Und das sind eben 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer. Und die gehen dann aber, also statt jetzt eben normal, wenn die in Speckgürtel ziehen würden, würden die sich halt ein Haus kaufen oder mieten mit 130, 140, 150 Quadratmeter. Und stattdessen haben die ihre 90 Quadratmeter und haben dann aber eben den Raum, wo die Kinder mit den anderen Kindern spielen können, wo ich in Ruhe arbeiten kann im Coworking. Es gibt auch Gäste-Units, wo ich dann eben, wenn ich Besuch habe, die mal einmieten kann. Und das funktioniert eben, also es ist genau dafür auch gemacht, dass man, ist ja immer dieses, man sagt, soziale Durchmischung oder Mehrgenerationswohnen. Ich glaube nicht an diese Konzepte. Also Co-Living ist eine boomende Asset-Klasse, aber ich glaube, wir sind eigentlich viel spießiger und traditioneller, auch wenn wir in die Zukunft blicken und man muss Leuten ihre privaten Rückzugsräume bieten. Aber die Leute brauchen auch Community. Also ich glaube an diese Mischung von beiden für die Zukunftsfähigkeit unserer Quartiere.
Gott sei Dank sagt das auch mal jemand. Ja. Ich halte mich immer für total altmodisch und spießig. Ich denke immer so, ja, aber wenn alles so offen ist, ich brauche ja meinen privaten Raum. Und ganz viele Co-Living-Konzepte sind ja so, also da hast du eine Mini-Box sozusagen, die deine ist. Und der Rest ist alles so open. Also ich könnte das jetzt nicht so, aber...
Nee, das ist genau das, wo viele Leute das nicht wollen, aber viele Leute sagen, ja Mensch, wenn ich aber dann doch mal irgendwie was hätte, also wir haben ja auch in Berlin, München, wir haben ja mittlerweile fast 50% Single-Haushalte und wir bauen immer noch für klassisch Mama, Papa, 2 Kinder, das entspricht aber nicht unserer Lebensrealität, also so die Normalo-Familie, wo ist die denn, ne? Also wir haben einfach sehr viele Leute, die so Patchwork-Familien,
die Alleinerziehende. Die ja sehr spezielle Ansprüche haben.
Genau.
Sehr oft.
Wir haben ein ganz großes Problem mit Einsamkeit bei älteren Leuten, aber die wollen ja alle nicht ins Altersheim. Und da gibt's immer, das heißt dann, man findet dann immer irgendwelche neuen anglizistischen Begriffe, wie das dann heißt, aber wenn man mit den älteren Leuten spricht, sagen die, das ist ein Altersheim, das ist für alte Leute, da gehe ich nicht hin. Das ist so letztes Kapitel. Mein Vater, der ist jetzt 89, der ist einsam, der würde niemals in so ein Altersheim gehen. Also das ist, und das sieht man, wenn man mit Leuten spricht, das ist überall das Gleiche. Und jetzt so ein Mehrgenerationswohnen, das ist so ein Konzept, wo man so ein Dogma auf Leute aufdrückt, das funktioniert auch nicht. Also es ist wirklich was, wo man, also mein Vater hat sogar gesagt, er hat eine Motivation, länger zu leben und noch älter zu werden, er möchte in so einer Urban Cell wohnen. Und er hat sich das genau vorgestellt, dass er hat also seinen privaten Rückzugsraum, da kann er eigentlich seine 23 Stunden am Tag sein, weil er eigentlich sagt, mag Menschen gar nicht so, aber so einmal am Tag will er raus und sich ins Clubhaus setzen und mal so ein bisschen gucken, wer sonst noch da ist und vielleicht den Kindern mal was vorlesen. Und das reicht dann schon.
Schön.
Ja, andere Leute sagen, ich finde es einfach gut, dass da ein Spa ist oder dass da andere Leute mit Kindern sind. Also da ist einfach für jeden was dabei. Das ist kein Dogma.
Da schließt sich natürlich aber die Frage an, wenn wir an unserer Lebensrealität gerade so ein bisschen vorbei bauen und planen. Die Immobilienbranche ist ja jetzt nicht dafür bekannt, dass sie sehr flexibel und schnell ist. Mhm. Das heißt, also wir bauen jetzt erstmal noch ein bisschen in die falsche Richtung und wenn wir es dann gemerkt haben, bauen wir dann anders, aber dann haben wir den Bedarf ja gar nicht mehr oder einen dann bis dahin ganz anderen.
Ja, also wir müssen auf jeden Fall flexibler werden und das ist ja, also wir sprechen jetzt von modularem Bauen, weil Urban Cell ist ja ein modulares Konzept und Holzmodulbauweise. Das war ja oder ist jetzt gerade ein großer Hype. Ne? Wir machen jetzt modulares und serielles Bauen. Und wenn man dann guckt, wie viel da wirklich umgesetzt wird, ist das sehr, sehr wenig. Woran liegt das? Also das sind vielfältige Gründe, aber zum einen ist es auch so, also erstmal, ich bin in der Platte groß geworden.
Ich auch.
Ja, genau. Und deshalb auch so, die Leute meinen so, warum machst du sowas mit Graft, bezahlbares Wohnen, das sind doch Star-Architekten. Und dann ich so, ja, weil das genau die Herausforderung ist, ich will eben nicht Platte 2.0 machen, sondern serielles Bauen, was adaptiv ist, was immer wieder anders ist. Und das muss auch architektonisch anspruchsvoll sein. Und die meisten Konzepte, die man sieht, das ist wirklich, das sind halt Schuhkartons. Und die haben vielleicht andere Fassaden oder macht man jetzt bei der Platte auch. Und das ist ein Problem. Und das Zweite ist natürlich, dass da die fehlende Flexibilität ist. Also das ist natürlich super, wenn ich Schuhkartons habe, ist mal böse gesagt, aber die eine bestimmte Breite haben für den Transport und eine bestimmte Länge. Das ist alles sehr günstig und sehr schnell. Aber wir als Projektentwickler, wir verdienen ja die Rendite an der Auslastung dieser Baufelder zum Beispiel. Oder dass wir das adaptieren können auf die bestimmten Zielmärkte, die da vor Ort sind. Und wenn ich das nicht kann, also wenn ich sage, nee, das ist es jetzt, dann geht das nicht. Also dann habe ich halt mein Projekt und sage, ja, in dem Projekt geht das aber nicht, vielleicht versuche ich es beim nächsten. Und da fehlt wirklich so diese Adaptivität. Also das wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber wenn man mal wirklich, wir haben uns da lange mit auseinandergesetzt, wir sind auch herstellerunabhängig, aber die meisten Modulbauer, die konnten unser Konzept gar nicht umsetzen.
Weil sie es nicht herstellen können?
Ja, weil die sagen, ja, das ist super günstig, aber das ist halt nur so und nicht anders. Und dann gab es andere Hersteller, die gesagt haben, können wir umsetzen, ist aber sehr teuer, weil es dann eben nicht seriell ist. Es ist zwar modular, aber nicht seriell. Das ist nicht das Gleiche. Und da haben wir jetzt auch 2-3 Firmen gefunden, wo das so funktioniert. Aber es ist eben ein Markt, der ist sehr, sehr schwierig und steckt auch noch wirklich in den Kinderschuhen.
Ja, erstaunlicherweise, obwohl ja seit Jahren über serielles, modulares Bauen auch so ein bisschen als Heilsbringer immer gesprochen wird. Es gibt ja unfassbar viele Anbieter am Ende. Scheitert es dann aber immer daran, auch an dem ESG-Detail, wenn ich jetzt im Schwarzwald eine Fabrik habe und ich baue in Kiel irgendwas, wie kommen die ganzen Module dann dahin? Das ist halt ein Riesentransport, was jetzt auch eigentlich nicht wirklich Sinn macht und natürlich auch die Kosten treibt.
Ja, auch das, ne? Also das ist dann auch so, Transport bis 3,50 Meter geht, aber 3,50 Meter ist ja auch nicht besonders viel Lebensqualität. Wenn ich dann breiter werde, ist es extrem teuer. Wenn ich 2D-Module mache, dann kann ich eigentlich auch wieder Stein auf Stein legen. Also es ist so, da sind viele Details, die man berücksichtigen muss. Und ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass wir uns da Sachen auf verschiedenen Ebenen angeschaut haben. Und ich lese gerne und es gibt so ein paar Bücher, die mich wirklich sehr geprägt haben. Also wirklich so der Aha-Moment. Und es gibt dieses Buch Atomic Habits. Und da geht es um, das 1%-Prinzip. Also da, das ist, der Hintergrund ist eine Story von einem Profi-Fahrerteam und die sind immer schlimmer geworden, haben alle ihre Sponsoren verloren und keiner hat irgendwie, jeder hat versucht, die eine Lösung zu finden, damit die wieder erfolgreich werden. Und dann kam ein Coach und hat gesagt, nee, alles Quatsch, Einzellösungen funktionieren nicht. Also wir sehen, sehr übertragbar auf die Immobilienwirtschaft. Lass uns doch mal alles anschauen und wir optimieren alles 1%. Und dann schauen wir mal, was der kumulative Effekt ist. Und die sind dann tatsächlich sehr erfolgreich geworden, haben wieder Sponsoren gefunden. Und so ist es eben auch, dass die Leute, die fragen uns dann immer, ja, wie ist denn das konkret? Also wie viel Baukosten spart ihr? Wie viel Bauzeit spart ihr?
Genau, das würde ich jetzt auch dann, ja, Bauzeit, Kosten pro Quadratmeter, ja, das sind ja so die üblichen Fragen, die immer kommen.
Genau, aber das sind dann immer so 2, 3 Fragen und dann ist fertig. Also so, und dann, bevor ich weitersprechen kann, heißt immer, das reicht ja nicht. Und also wenn ich zum Beispiel sage, ja, wir sind jetzt so ein paar Prozent günstiger hier, und dann, das reicht ja nicht, das stimmt. Aber wir sind, also zum Beispiel sparen wir 70%, bis zu 70% der HOAI-Gebühren für Planungen und so weiter, für auch Bauüberwachung, das ist schon mal super, reicht aber nicht. Wir sparen 95% der Zeit im Hochbau, das ist auch super, reicht aber nicht. Aber wir haben eben an jeder Stelle geschaut, na, wir haben eben zum Beispiel unser Smart Core, also alle Leitungen, alle Haustechnik ist in einer Wand. Das spart sehr viel. Wir haben diese Geschichte, dass wir sagen, wir haben zum Beispiel keine Keller, denn wenn wir eine Community haben und haben eine Mobility Hub, da ist eben auch so eine Lagerbox drin. Das heißt, ich muss nicht darauf verzichten, dass ich Sachen lagere. Aber ich kann das da hinten lagern, je nach Bedarf. Das spart nicht nur Beton, das spart auch Baukosten, das spart sehr viel. Und wir haben sehr, sehr viele Dinge da drin, wo wir sagen, oder wir haben zum Beispiel, funktioniert auch erst ab 2000 Quadratmeter, ein sehr Low-Tech Energiekonzept, das haben wir mit Transsolar erarbeitet. Das ist dann Net Zero im Betrieb. Das kostet vielleicht ein bisschen mehr, also wir sparen da nicht, sondern das kostet ein bisschen mehr, aber wir haben Betriebskosten, sind eben sehr, sehr reduziert. Wir haben keine Energiekosten, weil das ist Net Zero im Betrieb, das sind erneuerbare Energien. Und ich glaube, man muss ganzheitlich an diese Dinge rangehen, also ganzheitlich nicht im Sinne von esoterisch, sondern im Sinne von Systemlösungen. Also das ist, wir also auch in der PropTech-Welt, das ist alles voll von Einzellösungen. Und das reicht nicht. Und wir brauchen wirklich Systemlösungen. Und ich sage jetzt nicht, dass die Urban Cell der Heilsbringer ist, aber ich schaue rum und denke immer noch, also unser Ziel war, das innovativste Produkt der Immobilienwirtschaft zu werden. Und ich finde, das sind wir jetzt auch. Also zumindest ich sehe nicht viele andere Leute, die eben auch Systemlösungen machen, die aber auch für den Markt verfügbar sind. Also es gibt natürlich Einzelunternehmen, sehr große Developer, die in-house auch das erkannt haben und das optimieren. Aber wir müssen aufhören, immer wieder jedes Projekt als Prototyp zu bauen. Oder zu sagen, ja, wir haben was skaliert, aber es ist eine Einzellösung. Das ist alles nicht kompatibel. Es gibt viel zu wenig Standardisierung. Und diese ganzen ESG-Anforderungen, ich finde es ja schade, dass inzwischen schon so eine Müdigkeit ist, dass die Leute sagen, oh, ESG ist jetzt ein Podcast, die Leute sehen sie ja nicht, sie haben gerade ihre Augen verdreht. Ja, es ist genau das. Das ist, weil immer darüber geredet wird und dann ist aber, ja, wie setzt man das um? Und ne? Aber das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, zu sagen, ja, dann bauen wir halt nachhaltiger, wir haben Smart Homes, aber wenn man,
ich glaube, es ist zu viel Theorie, es gibt halt zu wenig Praxis, es wird halt zu viel drüber gesprochen und das sind ja alles sehr theoretische Konstrukte, die da immer aufgebaut werden. Und dann guckt man sich so einen Nachhaltigkeitsbericht von einem Unternehmen an, da steht doch ganz viel Quatsch ganz oft drin, also wo dann so Dinge einfach hingebogen werden, dass es jetzt irgendwie einen Haken bei ESG bekommt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Problematik, die ich jetzt auch so bei unseren Veranstaltungen wahrnehme. Also schreib ESG über ein Panel drüber und es geht keiner hin.
Ja, also ich war überrascht. Wir hatten Panel ESG bei der Expo Real, den habe ich auch moderiert. hatte ich aber nicht initiiert und da habe ich noch gesagt, oh nee, echt, also da kommt doch keiner. Und also der Raum war wegen Überfüllung geschlossen. Also es interessiert die Leute, aber es ist trotzdem so, ich glaube, was die Leute mittlerweile interessiert ist, ja, wie funktioniert es denn?
Wie geht's? Praxis.
Ne, wie geht's? Und das ist so ein bisschen die Analogie zum Kochen. Also jetzt Spaghetti mit Tomatensauce, ein bisschen Parmesan drauf. Ja, schmeckt, ist einfach klasse.
Ne, macht gutes Essen.
Gutes Essen. Mache ich noch einen Rotwein dazu, ist eigentlich alles super. So, jetzt gehe ich irgendwo in Michelin-Restaurant. Das ist Wahnsinn, das ist so toll. Ne? Und jetzt mache ich das mal zu Hause selber und habe irgendwie 200 Zutaten und das muss irgendwie dahin, bevor das dahin geht und dahin und dann passt das wieder nicht und dann fange ich beim ersten Gang schon an, das hat nicht funktioniert, habe ich keine Lust mehr. Und das ist, wir müssen diese Komplexität rausnehmen und das ist eigentlich auch der Transfer, den wir mit der Urban Cell versuchen, also wie kriegen wir es vereinfachen, Synergien schaffen, Kompatibilität. Und die Leute fragen auch immer, warum macht ihr das nicht selber als Projektentwickler? Ich sage, ja, ich habe halt auch nur ein bestimmtes Kontingent an Zeit als Person, als Unternehmer. Und ich bin von der Projektentwicklung in die Produktentwicklung gegangen, weil ich möchte mich fulltime genau mit diesen Dingen beschäftigen. Wie kann ich das vereinfachen? Was gibt's für neue Produkte auf dem Markt? Wie kann ich die so entwickeln mit den Herstellern? Also wir haben ja ein Netzwerk von Leuten, wo wir sagen, wir entwickeln mit denen zusammen Produkte für die Urban Cell, dass die miteinander kompatibel sind. Also von der Community-App über das Smart-Home-System, über das Energiesystem, dass das halt alles zusammenpasst. Und wenn ich das nicht habe, fliegt's mir um die Ohren.
Also einfach mal machen, ja. Haben Sie ja vorhin auch schon mal gesagt. Das ist jetzt die nicht so charmante Überleitung, aber es ist immerhin eine Überleitung zu Ihrer Biografie, die ja super, super spannend ist. Also nach dem Abitur waren Sie eine der ersten Hausbesetzerinnen im Berliner Tacheles, richtig? Dann sind Sie nach dem Architekturstudium in die USA gegangen, nach L.A. Was haben Sie da gemacht? Also heute würden wir sagen, Fix und Flip.
Ja, Fix und Flip, genau. Also ich habe tatsächlich in Los Angeles als Filmarchitektin gearbeitet. Und das war zu der Zeit, als die Immobilienbranche boomte, also vor dem Lehman Brothers Crash. Und da kam ich dann abends nach Hause und fand einen Brief von der Bank of America. Und da stand drin, wir gratulieren, der Wert Ihres Hauses ist 250.000 gestiegen. Und hier kriegen Sie Ihre neue Kreditlinie und noch die Karte mit PIN-Code. Also das kann man sich hier kaum vorstellen, aber es war wirklich so krass. Vor allem, wenn man überlegt, dass ich das Haus für 330.000 gekauft hatte, 2 Jahre vorher. Und dann saß ich da also auf meiner Terrasse mit Blick über L.A. und dachte, boah, toll, was mache ich denn mit dem Geld, was ich jetzt hier so geschenkt gekriegt habe? Und dachte, wenn das hier so boomt, dann steige ich jetzt in die Immobilienwirtschaft ein. Ich habe ja Architektur studiert. Also sehr, total naiv und habe mir dann so ein kleines Häuschen gekauft, habe das dann innerhalb von 2 Wochen mit so ein paar Baujungs ein bisschen aufgepäppelt und hatte das in 1 Stunde verkauft mit einem Nettogewinn, der meinem Jahresgehalt als Filmarchitektin entsprochen hat. Also Beginner's Luck natürlich, aber ich damals irgendwie so 29, habe das hochgerechnet, war super, ne, so jeden Monat einmal Jahresgehalt, also habe ich dann mehr oder weniger den Filmjob an den Nagel gehängt und bin zum Immobilieninvestor und Developer geworden. Aber jedenfalls ging das gut. Also ich fand eigentlich im Nachhinein ein bisschen zu gut. Also ich bin da wirklich so vom Tellerwäscher zum Millionär und andere auch. Und wir wussten alle letztendlich, dass das gegen die Wand fährt. Das ist ja nicht nachhaltig, aber wir haben alle weitergemacht. Also sehr ähnlich wie so jetzt, ne, wo alle jetzt jammern, aber warum ist die Party vorbei? Ja, weil das
der Champagner
schließt halt nicht, der Geldbaum wächst auch nicht. Und dann kam Lehman Brothers und das Geld war alles weg, also von heute auf morgen. Das war sehr, sehr krass. Und was ich aber gelernt habe, ist so ein bisschen diese Verantwortung, die wir in der Immobilienwirtschaft eigentlich für die gebaute Umwelt haben und dass unser Produkt letztendlich, die Immobilien, das Produkt sind nicht Excels oder Steine, sondern das sind Lebens- und Arbeitswelten von Personen. Und da kann man jetzt sagen, ja, das sind jetzt Soft Factors, aber mich interessiert trotzdem meine Rendite. Ja, wir erleben jetzt halt einen Umbruch und der Umbruch ist der, dass es eben nicht mehr funktioniert. Also wir müssen jetzt mitdenken für die Umwelt. Jetzt sind wir wieder beim ESG. Das sind alles Buzzwords und Buzzwords sind doof. Aber hinter den Buzzwords stehen Megatrends. Also Megatrends, das sind Bedürfnisse, das sind echte Dinge, das sind reale Veränderungen. Und denen müssen wir uns stellen. Und wenn wir das tun, als Branche, als Wirtschaft, dann haben wir auch den Erfolg, den der uns jetzt so ein bisschen verloren gegangen ist. Dann haben wir auch gute neue Produkte, sehr viel Potenzial. Wenn wir uns dem aber verwehren oder einfach nur der Marketingagentur sagen, ja, machen wir hier ein bisschen Buzzwords und ja, wir können doch jetzt E checken oder S checken, das reicht ja schon. Das wird nicht funktionieren. Und die Leute werden auch in dem Markt nicht Erfolg haben.
Ja, da bin ich mal sehr gespannt, wie die Branche sich entwickeln wird. Wir sind dann, ich würde sagen, so in 2 Jahren wieder zum Podcast verabredet. Ja. Und dann gucken wir mal, wie es Urban Cell geht, welches Projekt hier in Deutschland am Start ist. Und dann gucken wir mal auf die Branche, ob sie jetzt was gelernt hat oder nicht. Einverstanden?
Super, tolle Idee.
So machen wir das. Dann vielen Dank für das Gespräch. Ich könnte jetzt noch ein bisschen weiterreden. Es gibt noch so viel spannende Dinge, aber das müssen wir dann im zweiten Podcast machen.
Wunderbar, da freue ich mich schon drauf. Vielen Dank, bis dann.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.